Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Siebter Spieltag der Premier League in England und wir blicken drauf hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus. Heute natürlich wieder mit unserem England-Experten von 90plus mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Manchester City an diesem Wochenende wieder mit einem Sieg wieder zu Null gespielt, hat gewonnen mit 1-0 gegen den FC Chelsea. Wir hatten, Chris, in der letzten Woche dann auch mal gesagt, ja, City gut drauf, das sieht wirklich alles gut aus, aber jetzt müssen sie endlich auch mal einen großen Brocken aus dem Weg räumen. Haben sie am Wochenende getan.
Ja, und das auch, ehrlich gesagt, absolut überzeugend. Also Manchester City spielte eine hervorragende Partie, hätte das Spiel eigentlich auch schon höher für sich entscheiden können. Und Chelsea war, ehrlich gesagt, auch etwas erschreckend schwach.
Lag es nur daran, dass Alvaro Morata relativ früh raus musste, verletzungsbedingt?
Das wäre zu einfach, es nur darauf zu schieben. Allerdings hat sich nach der Verletzung von Morata die komplette Ausrichtung von Chelsea verändert. Conte entschied sich dafür, statt einen Stürmer wie Batshuayi, der in der Champions League noch den späten Siegtreffer gegen Atletico erzielte, einen Mittelfeldspieler Willian einzuwechseln. Und somit war eigentlich klar, dass bei Chelsea jetzt die komplette Ausrichtung auf die Defensive liegt. Und man stellte etwas das Fußballspielen ein, man reagierte eigentlich nur noch, verteidigte eigentlich nur noch. Und daher war das dann irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis Man City das Heft komplett in die Hand nimmt. Und so ist es dann auch gekommen.
Eigentlich eine Situation, die Pep Guardiola bestens kennt, vor allen Dingen auch aus seiner Zeit beim FC Bayern. Der Gegner igelt sich ein und er muss mit der Mannschaft Lösungen finden. Und die Lösung im Team von Manchester City, die fand vor allen Dingen einer, Kevin De Bruyne. Und der kriegte ein Extralob vom Trainer nach dem Spiel in der Pressekonferenz.
Last game against Shakhtar Donetsk, scored the first goal today again. Last season make 12 or 13 posts and that season go to the net, so he can do absolutely everything with the ball. He's a guy who can beg in different positions, go to the channel, the assist in short, in long, and after without the ball is the more humble, the more shy guy, and like a guy said, okay, I have to run 100 kilometers for the team, I'm going to do that. And it's not easy to find that with this kind of talent players. It's not easy to do that. That's why it's a big compliment. He's one of our captains, and I think he make a step forward, and the people feel comfortable with him, having him in on the pitch.
Kevin De Bruyne bekommt ein extra Lob von Pep Guardiola. Ein super, super Spieler, hätte er in der Bundesliga gesagt. Hier wurde er etwas ausführlicher sogar noch, aber völlig zu Recht.
Ja, also der Kevin De Bruyne ist mittlerweile für mich zweifelsohne in die Weltklasse gerückt. Wie Guardiola das jetzt eben auch andeutete, er ist ein absoluter Führungsspieler der Mannschaft geworden. Er wird so allmählich zu dem wahren Gesicht des Vereins. Und obwohl von der Statistik er jetzt nur an nur an 4 Toren beteiligt war, also ein Tor und 3 Assists, seine Bedeutung für das Team, sein Einfluss ist in Statistik gar nicht zu messen. Also die Anzahl an Chancen, die er durch etwa Pässe vorher einleitet, durch Pre-Assist sozusagen und durch seine gesamten Laufwege, wie er Räume sieht, ist schon Wahnsinn. Also Kevin De Bruyne ist für mich momentan der ganz große Favorit auf Spieler des Jahres in der Premier League und sein sehenswerter Schuss mit seinem schwächeren linken Fuß gegen Chelsea hat das jetzt nur noch unterstützt.
67. Minute, das Tor von De Bruyne entschied das Spiel, in das ja Manchester City ja auch geschwächt reinging. Mondi verletzt, Kreuzbandriss, fällt ein halbes Jahr aus. Aguero, Autounfall in Amsterdam, Rippe gebrochen, fällt wohl 2 Monate aus. Das sind natürlich dann auch schon ziemliche Hyobsbotschaften, aber der Kader von Man City kann sogar das offensichtlich kompensieren. Oder siehst du da noch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht eine kleine Gefahr?
Jein, also in der Offensive sehe ich da gar kein Problem. Da hat man jetzt einfach den Luxus, dass man noch einen Gabriel Jesus hat, der Aguero beinahe schon ja nahtlos ersetzen kann. Etwas weiter hinten sieht es jetzt ein bisschen problematischer aus. Mondi ist mit Abstand der beste Außenverteidiger, der Man City jetzt im Sommer verpflichtete. Bei Kyle Walker und Danilo habe ich da noch so ein bisschen, bin ich mir nicht ganz so sicher, dass sie auch wirklich der Ablösesumme gerecht werden. Jetzt kam ihm gegen Chelsea natürlich auch diese Spielweise der Blues entgegen. Man hatte, glaube ich, 68% Ballbesitz ungefähr und war daher in der Defensive gar nicht so arg gefordert. Jetzt lassen wir mal die Saison etwas voranschreiten und da müssen wir mal abwarten, ob die Probleme aus den Außenverteidigerpositionen, also dort, wo auch letztes Jahr die Probleme waren, vielleicht wiederkommen. Also mal abwarten, wie sie den Ausfall insbesondere von Mondi abfangen können.
Hätte für Chelsea ja auch noch schlimmer ausgehen können in diesem Spiel, wenn man zum Beispiel die eine Szene sich nochmal in Erinnerung ruft. Gabriel Jesus, den du schon angesprochen hast, schießt Antonio Rüdiger auf der Linie.
Ja, also was ich witzig fand, ist, dass Rüdiger sich komplett unbeirrt davon zeigt. Also es war schon ein heftiger Schuss von Gabriel Jesus an den Kopf und Rüdiger spielt einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre. Es gab mehrere Chancen bei Man City und letztendlich kann Chelsea noch zufrieden sein, dass es so gering ausging.
Also Chelsea nur mit 0-1 verloren. Was macht das jetzt mit der Stimmung beim FC Chelsea? Die war ja zunächst, hatten wir letzte Woche auch schon mal gesagt, wieder Richtung in besser werdend, weil ja auch das Transferfenster geschlossen war und damit so auch die Streitigkeitspunkte zwischen Conte und der Führung dann erstmal ausgeräumt waren. Jetzt ist Chelsea auf Platz 4 erstmal abgerutscht, liegt jetzt 6 Punkte hinter City und United vorne an der Spitze. Also klafft schon eine kleine Lücke. Wie nimmt man das auf bei den Blues?
Ja, das wird jetzt spannend zu beobachten sein, gerade nachdem ja auch bekannt ist, dass die Stimmung zwischen Trainer und Vorstand nicht gerade die beste ist. Da bleibt jetzt abzuwarten, ob Conte deswegen auch eine kürzere Leine hat und wie der Verein damit umgeht, wenn es jetzt auf dem Platz auch nicht stimmen sollte. Es wäre natürlich etwas pervers, fast schon Conte in Frage zu stellen nach der herausragenden Saison zuvor, aber wie die Stimmung nun mal so ist, würde ich nicht ausschließen, dass es noch vielleicht zu einer kleinen Krise kommt im Verein.
Man weiß, wie schnell das kippen kann. Pep Guardiola wurde ja dann übrigens auch schon gefragt, was denn das jetzt bedeutet, Ende September, Anfang Oktober schon, ja, so eine starke Serie hinzulegen, ob das für den Rest, den Ausgang der Saison vielleicht schon was bedeutet. Man hat gesagt, Manchester United ist ja auch nicht zu unterschätzen. Chelsea hat er da nicht erwähnt. Sind die aus dem Titelrennen denn für ihn jetzt schon raus?
Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat in diesem Moment einfach etwas gesagt. Man United ist zweifelsohne momentan der größte Konkurrent und auf den hat er sich jetzt auch bei dieser Aussage einfach konzentriert. Chelsea kann und darf man nicht aus dem Titelrennen verabschieden, vor allem nicht so früh. Allerdings deutet momentan viel auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Manchester-Clubs aus, wobei, wie schon letzte Woche erwähnt, ich will erstmal abwarten, wie Man United mit den ganz großen Brocken zurechtkommt. Aber bisher sieht das schon extrem gut aus und es deutet momentan viel auf einen Kopf-an-Kopf-Rennen hin.
Einen guten und großen Brocken musste Manchester United an diesem Wochenende auch nicht aus dem Weg räumen. War nur Crystal Palace, die haben ja in dieser Saison noch nicht getroffen. Insgesamt jetzt 17 Tore kassiert, 4 davon von Manchester United. Und es war ein glatter, es war ein souveräner Sieg. Allerdings José Mourinho war doch trotz des Ergebnisses nicht so ganz zufrieden, musste trotzdem ein bisschen auf die Bremse treten im Interview nach dem Spiel.
Probably the result is bigger than our performance, because I don't think our performance was consistent. We had good periods, we had good moments, we had always control of the game, but we could do better. I think we could do better, but the important thing are the 3 points, and that's it.
Wichtig sind die 3 Punkte und wie heißt das so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Gegen Crystal Palace wärst du auch nicht entsprechend gefordert.
Ja, absolut, das bringt es auf den Punkt. Es ist typisch Mourinho, das jetzt zu kritisieren, aber man hat schon gemerkt, dass Man United da ein paar Gänge rausnehmen konnte, insbesondere nach der frühen Führung durch Mata in der 3. Minute. Da waren eigentlich schon die Weichen auf Sieg gestellt. Man hat auch bei Crystal Palace gemerkt, dass man da die Köpfe hängen lässt, dass da einfach kein Selbstbewusstsein ist, dass man nach dem frühen Gegentor, gerade bei Manchester United, das momentan so heimstark ist, einfach keine Chance gesehen hat, irgendwie noch in dieses Spiel reinzukommen. Dazu muss man auch sagen, dass Crystal Palace insbesondere in der Offensive noch einige Ausfälle zu verkraften hatte. Also ich glaube, beiden Mannschaften war nach 3 Minuten schon klar, wie dieses Spiel ausgeht und dementsprechend hat Man United etwas nachgelassen und Crystal Palace sich einfach nur auf Schadensbegrenzung konzentriert.
Mata nach 3 Minuten den Dosenöffner gemacht, dann Fellaini in der 35. und 49. mit dem Doppelpack für United und Lukaku, dann in der 86. noch das 4-0 nachgelegt, kommt damit nach 7 Saisonspielen auf 7 Tore. So stark ist seit Andy Cole kein Manchester United-Spieler mehr in die Saison gestartet. Also Lukaku absoluter Volltreffer als Neuzugang.
Ja, absolut. Also er passt auch einfach perfekt in diese Spielweise von Manchester United. Ich will nicht sagen, dass sie sich weniger aufs Fußballspielen konzentrieren wie andere Gegner, aber bei Man United konzentriert man sich sehr oft mehr auf das Wesentliche anstatt auf verschnörkelten Fußball. Und das spielt natürlich direkt in die Karten von Romelu Lukaku, der sich einfach komplett auf seine Physis verlässt, der einen starken Schuss hat und ja einfach durch seine gesamte körperliche Präsenz fast schon diese Tore erzwingt. Also passt perfekt ins Konzept von José Mourinho und deswegen wundert es mich nicht sonderlich, dass er so eingeschlagen ist.
Dritter in der Tabelle hinter den beiden Clubs aus Manchester mit immerhin schon 5 Punkten Abstand, Tottenham Hotspur. Und die haben am Wochenende auswärts bei Huddersfield mit 4:0 gewonnen und dem Aufsteiger damit erheblich das Torekonto versaut. Die waren ja bisher eine der besten Abwehren der Liga. Jetzt haben sie plötzlich 4-mal so viel Treffer auf der Gegenseite, also als sie vorher kassiert hatten, von 1-5. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor, zeigt aber auch, wie stark Tottenham Hotspur ist. Natürlich vor allem Harry Kane, auch 7 Saisontreffer schon.
Ja, also Harry Kane ist momentan wohl der formstärkste Stürmer der Welt, das kann man glaube ich so sagen, nach seinen 13 Toren im Monat September. Darüber müssen wir nicht viel Worte verlieren. Er sucht momentan einfach aus jeder Position den Abschluss, spielt es überragend, hat auch natürlich jetzt das nötige Selbstbewusstsein und das nötige Glück. Huddersfield hat in diesem Spiel eigentlich recht positiv begonnen, wie immer sehr mutig, hatte sogar ein paar gute Gelegenheiten. Doch dann gab es 2 grobe Patzer von Chris Löwe, den wir noch aus der Bundesliga kennen. Ja. Und damit war dann auch schon relativ früh klar, dass Tottenham dieses Spiel für sich entscheiden würde. Aber als Huddersfield würde ich mir jetzt nicht sonderlich viel Sorgen machen. Im Gegenteil, ich fand es sehr erfrischend und mutig, dass Huddersfield, egal wie der Gegner heißt, sich auf seine Spielweise konzentriert, sich nicht einigelt, sondern einfach versucht, mutig mitzuspielen. Deswegen sind sie aufgestiegen, deswegen werden sie auch gegen kleinere Teams auf jeden Fall ihre Punkte holen. Und ja, also Huddersfield sollte jetzt keine Panik bekommen. Das passiert gerade gegen so eine auswärtsstarke Mannschaft wie Tottenham.
Tottenham Dritter in der Tabelle, Huddersfield Elfter, Tottenham. Das war auch übrigens noch eine Mannschaft, wo Pep Guardiola gesagt hat, das Harry Kane Team, die müssen wir auch auf der Rechnung haben. Also da hat er die größte Gefahr von Tottenham schon angesprochen. Aber wenn man Tottenham jetzt nur auf Kane reduziert, das wäre auch ein bisschen zu wenig.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass Harry Kane der absolute X-Faktor bei Tottenham ist. Man hat das letzte Saison gesehen, als er verletzt ausgefallen ist. Da hat Tottenham ein bisschen an Punkten einbüßen müssen. Das ist auch einfach das Problem bei Tottenham, dass der Kader nicht so breit ist wie beispielsweise bei Man United oder Man City. Deswegen müssen die Schlüsselspieler wie Eriksen, Dele Alli und eben Harry Kane einfach fit bleiben. Und deswegen glaube ich, dass letztendlich, wenn es jetzt um den Titelkampf geht, ein paar Punkte fehlen werden.
Im Moment fehlen ja auch schon 5 Punkte, also der Abstand schon nicht so klein. Arsenal punktgleich mit Chelsea, allerdings aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz 5. Und am Wochenende gab es zum 21-jährigen Jubiläum von Arsene Wenger auf der Trainerbank von Arsenal ein 2:0-Sieg gegen Brighton. Das war eine solide Leistung von Arsenal.
Ja, also nicht mehr, nicht weniger, ein absoluter Standardsieg, der nie in Gefahr war. Brighton versuchte einfach Mann und Maus zu verteidigen. Arsenal tat sich zwischenzeitlich etwas schwer, das letzte Bollwerk dadurch zu durchbrechen. Deswegen war es für Brighton umso ärgerlicher, dass Arsenal durch ein Standardtor bzw. ein Tor nach einem Standard das 1:0 erzielte. Und dann war es einfach die individuelle Klasse von Alexis Sanchez, der beim 2:0 herrlich per Hacke auf Alex Iwobi vorlegt. Damit war das Spiel gegessen. Zum Spiel muss man eigentlich nicht viel sagen. Für Brighton ja, war einfach wenig zu holen und Arsenal hat einfach den Job erledigt, nicht mehr, nicht weniger. Und zu Arsenal muss man wirklich sagen, vor kurzem redete noch jeder davon, was für eine Krise und wieder den Start verpatzt und sonst was. Mhm. Mittlerweile ist man auf Platz 5, nur ein Punkt von Platz 3 entfernt und ja, Respekt an Arsene Wenger, dass er nicht in Panik verfiel und sein Team wieder auf die richtige Bahn geführt hat.
Da wirkt sich die 21-jährige Erfahrung auf der Bank aus. Der sitzt alles irgendwie aus, übersteht alles offensichtlich ohne große Blessuren. Auch den Ausfall von Laurent Koscielny, der hat immer noch Probleme mit der Achillessehne. Shkodran Mustafi sprang für den ein. Wie hast du den deutschen Abwehrspieler gesehen?
Statistisch gesehen habe ich gesehen, dass er in allen Belangen, allen Werten sehr gut gespielt hat. Ich persönlich muss sagen, mir hat er nicht überragend gut gefallen. Wie schon in den Wochen zuvor und auch teilweise in der letzten Saison hat er einfach sehr viele Unsicherheiten drin, auch wenn man die statistisch dann nicht wirklich belegen kann. Und er ist einfach, was das Spiel mit dem Ball angeht, was den Spielaufbau angeht, hat er einfach seine Limitationen, weshalb es auch im Rückblick jetzt keine große Überraschung ist, dass Arsenal versuchte, ihn zu ersetzen im Sommer. Das schlug letztendlich fehl. Aber ich denke, Mustafi wird nicht sehr lange beim FC Arsenal bleiben, weil er einfach nicht in dieses Konzept vom ballbesitzorientierten Fußball passt.
Und dann gucken wir auf den Tabellensechsten, den FC Burnley, der auswärts bei Everton mit 1-0 gewonnen hat. Burnley so eine kleine Überraschungsmannschaft der positiven Art. Everton dagegen genau das Gegenteil. Die haben sowas von aufgerüstet in der Sommerpause, aber es läuft irgendwie nicht zusammen.
Ja, so allmählich kann man schon von einer kleinen Krise bei Everton sprechen. Nur Platz 16, nur 4 erzielte Tore, 12 Gegentore. Klar, vor kurzem haben wir noch davon gesprochen, dass die Toffees auch ein richtig hartes Auftaktprogramm hatten. Da war Tottenham dabei, da war Chelsea dabei, Man City dabei. Klar, da holt man nicht unbedingt seine Punkte. Aber jetzt gegen Burnley daheim zu verlieren, ist natürlich schon ein großer Rückschritt. Und ja, Ronald Koeman muss so langsam seine Punkte holen. Gleichzeitig muss man aber fairerweise sagen, dass Everton von allen Teams in der Premier League wohl den größten Umbruch hinnehmen musste, beziehungsweise hinnehmen wollte. Ja. In der Defensive, aber auch im Angriff hat man da sehr viele Spieler ausgetauscht. Und klar, sowas braucht auch etwas Zeit, bis das in diesen Bereichen alles eingespielt ist.
Also mal gucken, wann es dann Klick macht und das Team dann vernünftig zusammenspielt und entsprechend auch die Ergebnisse liefert, die man sich vielleicht vor der Saison dann schon erwartet hatte. Bournemouth gegen Leicester 0-0, Stoke gegen Southampton 2-1, West Brom und Watford trennen sich 2-2 und West Ham schlägt Swansea mit 1-0 und jetzt müssen wir auf den FC Liverpool eingehen. Liverpool zu Gast bei Newcastle, zu Gast beim alten Trainer bei Rafa Benitez, der Mann, der mit Liverpool ja die Champions League gewonnen hatte, aber nicht nur zu Gast beim alten Trainer, sondern auch mit den alten Problemen wieder behaftet, die Jürgen Klopp in der Pressekonferenz zusammenfasste.
We are a better team again. We create more chances again. We are in very promising situations. And then we don't score. That's of course a problem, but we'll not stay like this. I know I'm long enough around football that I know there will be one day when the knot opens and then maybe we'll score more times than one time. That's pretty likely.
Ja, irgendwann muss man ja mal wieder treffen. Das sind aber auch so ein bisschen sehr ratlose Durchhalteparolen, die Jürgen Klopp da drischt.
Ja, aber gleichzeitig versteht man auch, warum er das sagt. Liverpool war natürlich in allen Belangen wieder besser gegen Newcastle. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, klar, man hatte ein Chancenübergewicht, man hatte ein absolutes Übergewicht, was den Ballbesitz angeht, was die Spielanteile angeht. Aber von den 22 Torschüssen, die Liverpool hatte, gingen ganze 2 tatsächlich aufs Tor. Das hatten wir jetzt auch schon gegen Burnley zu Hause, wo es 1-1 ausging. Man sieht diese ganzen Schüsse, aber diese ganz qualitativ hochwertigen Chancen, diese Hochkaräter, die scheint sich Liverpool momentan nicht wirklich herauszuspielen. Und das ist etwas, was wir in unserer Saisonvorschau auch angesprochen hatten. Es fehlt so ein bisschen die Struktur im Mittelfeld, sich diese sauberen Chancen wirklich klar herauszuspielen. Und momentan scheint man sich da ein bisschen zu sehr auf die individuelle Klasse von einem Mané oder von einem Philippe Coutinho zu verlassen. Und das geht eben nicht immer gut.
Nee, und Coutinho alleine reicht nicht, auch wenn er wieder gezeigt hat, dass er absolut da ist und dass mit ihm zu rechnen ist und dass ihn die Gedanken an den FC Barcelona, an diesen geplatzten Wechsel überhaupt nicht mehr belasten. Also was mir vor allen Dingen in den letzten Wochen, nachdem das mit dem geplatzten Wechsel klar war, aufgefallen ist, der hängt sich rein. Der spielt nicht die beleidigte Leberwurst, der ruft wirklich alles ab, also zeigt sich wirklich wie ein richtiger Profi.
Ja, absolut. Dazu muss man natürlich auch fairerweise sagen, das muss er auch irgendwo, weil Ich kann mir jetzt nicht denken, dass der Traum von Barcelona jetzt einfach plötzlich ausgeträumt ist bei Philippe Coutinho. Das wird er sich vielleicht wieder für den nächsten Sommer ad acta gelegt haben. Und deswegen muss Coutinho auch fairerweise einfach seine Form aufrechterhalten, seine Leistung zeigen, egal wo das sein wird. Letztendlich ist es einfach auch sein Beruf. Es ist seine Leidenschaft, Fußball zu spielen. Und das wird er versuchen, egal wo er spielt. Und vielleicht sogar mit etwas mehr Motivation, wenn er an seinen großen Traum von Barcelona denkt.
Oh, also das wahrscheinlich dann der große Anreiz auch für ihn, da nochmal alles abzurufen mit Jürgen Klopp. Wie wird das denn jetzt im Umfeld auch in Liverpool wahrgenommen? Man hatte ihn ja mit großen Vorschusslorbeeren dann schon letztlich mit einem Vertrag ausgestattet, der bis 2021 verlängert wurde. Im letzten Jahr ja schon kurz nach Amtsantritt, das nicht, aber ungefähr ein Jahr nach Amtsantritt wurde schon verlängert, verspricht sich da ja auch eine langfristige Entwicklung. Die scheint jetzt allerdings etwas zu stagnieren. Wird man da unruhig bei Liverpool?
Auf Ja, über kurz oder lang auf jeden Fall, weil ich sehe persönlich, ich meine, ich bin da zwar in der Unterzahl, aber ich sehe persönlich unter Klopp jetzt nicht die ganz großen Verbesserungen zu Brendan Rodgers. Man hat immer noch dieselben Probleme in der Mannschaft. Man hat jetzt seit Jahren permanent die eklatanten Schwächen in der Innenverteidigung einfach ignoriert und sich versucht, durch eine Offensive über Wasser zu halten. Klar, die Offensive ist gut besetzt, das ist gar keine Frage. Aber dass man sich im Sommer wirklich nur auf einen Virgil van Dijk konzentrierte und keinen Plan B in der Hinterhand hatte, das ist für mich einfach unbegreiflich. Da gab es hundertprozentig bessere Lösungen auf dem Markt als ein Lovren, Matip oder Klavan. Und diese Schwächen in der Innenverteidigung, die zahlen sich jetzt wieder aus. Da wird Liverpool zu kämpfen haben und ich denke, man wird es schwer haben, in die Champions League reinzukommen. Auch weil der Kader ein Tick zu dünn ist und die Verteidigung, wie gesagt, einfach zu schlecht ist. Und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann ist es egal, inwiefern sich die Fans mit Jürgen Klopp identifizieren können, weil er so ein emotionaler Typ ist. Letztendlich zählen Ergebnisse auch beim FC Liverpool und ich befürchte, dass das vielleicht nicht auf sehr lange Zeit gut gehen wird.
Also die müssen irgendwann geliefert werden. Nach der Länderspielpause ist dann ja wieder Gelegenheit dazu. Siehst du ein Szenario, wo Klopp selber sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt zu Bayern?
Nee, das glaube ich nicht. Also das würde ich ausschließen. Er identifiziert sich auch sehr mit dem FC Liverpool und ich denke, er wird jetzt mit aller Macht versuchen, das Ruder noch umzureißen.
Also das werden wir verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und die Kollegen bei 90plus dann sicherlich auch in schriftlicher Form und natürlich auch mündlich bei uns und in dem eigenen Format 90plus on air. Alle Podcasts von meinsportradio.de und auch die, die wir in Zusammenarbeit mit 90plus produzieren, die bekommt ihr als Podcast bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes in den entsprechenden Kanälen. Schaut euch einfach mal in unseren Feeds um und abonniert sie, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Chris, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.